Ja, wo stehen wir? Wolfgang hat es schon angekündigt, wir stehen mit unserem Jahresthema, dass wir uns als Gemeinde an Jesus Christus ausrichten wollen. Heute statt der zweiten Staffel, wir hatten schon eine erste Staffel. Sollen wir es nochmal wiederholen? Ah, schwierig, gell? Ich habe auch nochmal nachgucken müssen. Der vollmächtige Jesus, Thomas Schusters Predigt. Den evangelistischen Jesus, Wolfgangs Predigt. Dann kam der Seelsorgerliche, war meine. Und dann war außer Programm sozusagen kurzfristig eingeflogen der Professor aus Reutlingen, der den erniedrigten Jesus hatte. Heute den provokativen. Wer ein anderes Wort für provokativ sucht, dem wird im deutschen Wörterbuch Folgendes angeboten: herausfordernd, ausgeprägt und markant. Ja, Jesus war herausfordernd, Jesus lebte ausgeprägt und er agierte ziemlich markant. Ich mache heute in dieser Predigt nur ein Beispiel, aber wahrscheinlich, so erlebe ich Jesus und die Texte von ihm, sind eigentlich alle sehr provozierend. Dieser finde ich noch ein bisschen mehr als viele andere von ihm. Jesus hat seinen Jüngern damals nämlich das Gebot der Nächstenliebe als oberste Richtschnur sozusagen für das Verhalten derer, die zu ihm gehören, mitgegeben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Als ob das nicht schon genug herausfordernd, ausgeprägt und markant genug ist, hat er diesem Gebot der Nächstenliebe als erster überhaupt noch das Gebot der Feindesliebe hinzugelegt. Das Gebot der Feindesliebe gilt mit Recht als die Besonderheit des Christentums, auch wenn die Christen daran meist gescheitert sind. Wir sind kaum dazu in der Lage, das zu leben, die aktiv zu lieben, die uns hassen. Man kann den 20-jährigen Dichter Johann Gotthold Ephraim Lessing verstehen, als er seinem Vater schrieb: solange ich nicht sehe, dass man eins der vornehmsten Gebote des Christentums, seinen Feind zu lieben, nicht besser beobachtet, solange zweifle ich, ob diejenigen Christen sind, die sich dafür ausgeben. Er merkt ja, diesen 20-Jährigen, der hat ganz schön Zunder. Der hat schon ganz schön viel verstanden. Freilich ist es ein sehr hartes Urteil von Lessing, aber klar, irgendwie hat er recht. Ich selbst scheiterte letztens krachend an einer Feindesliebe. Es betrifft übrigens niemand aus unserer Gemeinde, nur so viel zur Entwarnung. Aber wisst ihr, wenn man jemanden begegnet, der, obwohl man ihn schon öfter begrüßt hat, einen noch niemals angeguckt, wenn man erfährt, dass von einem, mit dem man noch nie ein Wort gesprochen hat, noch nie, dass der brutal was gegen mich hat, da bin ich an meine Grenzen gekommen. Da muss ich schauen, wie das geht. Und damit sind wir bereits mittendrin an diesem provokativen Jesus. Und um diese große Wucht dieser Provokation, Feindesliebe, besser zu verstehen, müssen wir uns zunächst klar machen, wie man in der Zeit Jesu üblicherweise mit Freunden und mit Feinden umging. Wir beamen uns sozusagen jetzt zurück. Damals ging man mit Freunden und Feinden so: Freunden helfen, Feinden schaden. Im gesamten Altertum, und ich rede jetzt von circa 3500 Jahre Geschichte, 3000 vor Christus bis 500 nach Christus ist die Zeit des Altertums. In diesem gesamten Zeit ist sozusagen die Einteilung der Mitmenschen in Freunde und Feinde selbstverständlich. Wir sagen das heute womöglich auch noch. Wir würden wahrscheinlich nie sagen, wie man von jemandem erzählt, das ist mein Feind. Wir verschönern das so ein bisschen meist, indem wir zwischen netten und nicht so netten oder weniger netten Menschen unterscheiden. In der Zeit Jesu bestimmten Freundschaften und Feindschaften das komplette Leben bis in die hohe Politik hinein. Man hat sozusagen alle Quellen damaliger Zeit durchgeforscht auf dem, wie sind die sozusagen mit Freunden und Feinden umgegangen. Und das ist das Ergebnis. Das Ergebnis all dieser Quellen von 3500 Jahren Menschheitsgeschichte heißt, du liebst und hilfst den Freunden. Und mit deinen Feinden, denen wirst du schaden. Also Freunden soll man helfen, Feinden schaden. Freunden Gutes tun, Feinden Böses. Freunden ein guter Freund, Feinden ein gefährlicher Feind sein. Seinen Feinden Schaden zuzufügen, dazu musste man übrigens nicht eigens aufrufen. Das war das Normale. Rache und Vergeltung gelten als Quelle persönlicher Genugtuung. Richtig mal eins zurückzuhauen, das tut gut. Ich denke, wir kennen das. Es wurde als Ehrensache, als gutes Recht angesehen, die Feindschaft auch sehr konkret zu machen. Das brachte übrigens, wenn man das gut verstanden hat, Ruhm und Anerkennung drauf zu hauen, solange der Rahmen einigermaßen abgesteckt und fair blieb. Ich habe mal erzählen lassen, wie zwei Handwerker an einem Ort, wo ich Pastor war, Krieg miteinander hatten. Der eine, das war wahrscheinlich dann die Retourkutsche, fuhr nachts beim anderen vorbei und blendete mit seinem Fernlicht am Auto das Schlafzimmer seines Feindes. Ehrensache! Das tut mal gut! Im Umgang mit Freund und Feind gilt das Prinzip, Gleiches muss mit Gleichem vergolten werden. Man weiß dabei, die Spirale der Gewalt nimmt dabei meist zu, das lässt sich beim Fußballspiel vorzüglich zeigen. Seinen Feinden Schaden zuzufügen ist also das Normale. Schwieriger wird es mit den Freunden helfen. Denn wenn es darum geht, in Not geratene Freunde zu unterstützen, da zu sein, für sie einzustehen, das kann, wie wir alle wissen, da kann die Versuchung von Ausflüchten dann doch meistens relativ groß sein. Auf den Gedanken aber nun, dass man Böses mit Gutem vergelten könnte, kam in der Antike niemand. Niemand. Auch die Aufforderung zum Vergeben ist eher fremd. Appelle zur Nachsicht und zur Versöhnung gibt es zwar, aber nur, wenn es um Kleinigkeiten geht. Da kann man so elegant drüber hinweggehen, ja, ich vergebe dir. Und leicht drüber hinwegsehen. Aber auch dann nur den Freunden gegenüber. Gibt es auch einige löbliche Ratschläge im Umgang mit seinem Feind, so sind diese immer dadurch motiviert, dass man einen eigenen Vorteil irgendwie noch daraus schlägt. Also etwa heute, wenn ein Vertriebler sich bei seiner Kundschaft fair über seinen Mitbewerber, so sagt man ja heute, nicht Gegner oder Feind, äußert. Das sollte er auch tun, weil er sonst dem eigenen Geschäft schadet. Also, eine christlich verstandene Feindesliebe ist das noch lange nicht. Lediglich der griechische Philosoph Sokrates hat diesen Grundsatz, Freunden helfen, Feinden schaden, durchbrochen. Das finde ich schon cool. Sein Grundsatz kommt diesem Jesusgebot der Feindesliebe sehr nahe. Es lautet, man darf unter keinen Umständen Unrecht tun. Daraus leitet Sokrates ab, dass man auch niemals Unrecht mit Unrecht, auch nie Böses mit Bösem vergelten soll, ganz gleich, was einem angetan wird. Unrecht tun sei in jedem Fall schlimmer als Unrecht erleiden. Aber auch ihm war klar, solche Leute, die dazu in der Lage sind, gibt es nur wenige. Aktive Liebe zum Feind kannte Sokrates nicht. Also, was war üblich? Deswegen dieser lange Anlauf. Üblich war, normal war und ist. Freunden helfen, Feinden schaden. Zweiter Schritt. Nächstenliebe. Die Nächstenliebe gilt, jetzt wieder biblisch gedacht, zunächst innerhalb des eigenen Volkes. Also wen soll ich lieben? Den innerhalb meines eigenen Volkes. Dort ist die Nächstenliebe biblisch, alttestamentlich zu Hause. Dort soll sie eingeübt werden. Eine allgemeine Liebe zu allen kennt die Bibel nicht. Wichtig ist dabei zu wissen, Liebe ist aus biblischer Sicht kein Gefühl. Liebe ist immer eine Tat. Liebe ist ein Verb. Das tut man. Kein Gefühl. Liebe, biblisch gedacht, ist unabhängig von Sympathie und sie besteht aus ganz praktischer Hilfe, auch in Achtung und in Rücksicht dem anderen gegenüber. Zu dieser Liebe gehört übrigens auch, das finde ich sehr interessant, also zur Nächstenliebe, auch die Zurechtweisung des Nächsten. Die Zurechtweisung des Nächsten auch in der Gemeinde sozusagen wäre ein Akt von Nächstenliebe. Weil man ja nicht möchte, dass dieser Nächste sozusagen den Weg mit Gott oder diesen Weg mit ihm verlässt. Darum Zurechtweisung aus Liebe, Zurechtweisung in Liebe. Zur Nächstenliebe gehört auch die goldene Regel: Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Also wenn du möchtest, dass dich jemand anlächelt, ja, was musst du dann tun? Dann lächle. Wenn du möchtest, dass dich jemand anspricht, ja, was musst du machen? Dann sprich ihn an. Das, was du möchtest, dass die anderen an dir tun, das tu du. Das ist Nächstenliebe. Das Alte Testament bleibt also weitgehend mit wenigen Ausnahmen in diesem Verhalten, wie wir es später auch im Weisheitsbuch Jesus Sirach lesen. Dort heißt es: Gib dem Frommen, hilf nicht dem Sünder. Wir können die Nächstenliebe also zusammenfassen, indem wir sagen: Liebe, die dich lieben, und hasse, die dich hassen. Immerhin warnt dann das Alte Testament noch davor, die Rache nicht in die eigene Hand zu nehmen, sondern wem die Rache sozusagen, das soll dann Gott machen. Das ist sozusagen nochmal eine Entzerrung. Psalm 28, vergilt du, ist das Gebet an Gott, vergilt du ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Taten. Noch ein letztes, bevor wir zum Mount Everest der Liebe, der Feindesliebe kommen. An zwei Stellen im Alten Testament gibt es eine ganz konkrete Aufforderung, den persönlichen Feind zu unterstützen. Ich hoffe, ihr habt gerade einen persönlichen Feind, dann wird es ein bisschen prickelnder, einen persönlichen Feind von euch vor Augen. Darum wird es ja gehen heute Morgen. Habt ihr ihn schon? Wenn nicht, vielleicht kommt er noch. Also eine ganz konkrete Stelle aus dem Alten Testament, den persönlichen Feind zu unterstützen wenigstens. Auch das ist noch keine Feindesliebe, wie sie Jesus versteht. Sprüche 25, habe euch diesen Vers mitgebracht: Hat dein Feind Hunger, dann gib ihm zu essen. Hat er Durst, dann gib ihm zu trinken. Und jetzt kommt die interessante Begründung. So sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Der Gedanke ist: Der Feind soll sozusagen, indem du etwas ihm zu essen gibst oder etwas zu trinken gibst, soll dadurch beschämt werden. Nicht? Das ist wohl gemeint mit glühenden Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das kennt er womöglich auch in Kleinigkeiten. Es mag einen nicht so, es tut ihm aber was Gutes und es könnte sein, es beschämt ihn. Das wäre sozusagen dann wieder ein kleiner Sieg auf seiner Seite. Wenn dein Feind beschämt wird. Noch eine zweite Stelle, sie steht im ältesten Gesetzbuch Israels, im Exodus. Ihr merkt gleich, wie konkret das wird. Wenn du dem verirrten Rind oder dem Esel deines Feindes begegnest, sollst du ihm das Tier zurückbringen. Wenn du siehst, wie der Esel deines Gegners unter der Last zusammenbricht, dann lass ihn nicht im Stich, sondern leiste ihm Hilfe. Also hier ist ja ausdrücklich von dem Feind ja wieder die Rede, wenn es gleich auch nicht um den Feind direkt geht, sondern eben um sein Rind und um seinen Esel. Dem Vieh des Feindes soll aufgeholfen werden, obwohl es dem Feind gehört. Das ist eine Ausnahme. Es handelt sich dabei also um eine gesetzliche Vorschrift. Aber auch das ist das Gebot zur Feindesliebe, wie wir es bei Jesus finden, noch lange nicht. Es ist nur eine konkrete gesetzliche Anweisung, den persönlichen Feind so ein bisschen eben zu unterstützen. Also, Aufforderung, liebt eure Feinde, ist davon noch weit weg. Das schauen wir uns jetzt noch an und damit betreten wir das Himalaya-Gebirge der Liebe, Feindesliebe. Jesu Gebot der Feindesliebe ist das Gegenteil von dem, was bis dahin galt. Jesu Feindesliebe ist herausfordernd provokativ. Die Feindesliebe ist provokativ, weil auch Jesus so ist. Herausfordernd, ausgeprägt, markant. Bevor Jesus die Feindesliebe ganz neu und erstmalig einführte, galt das, wie Jesus es selbst in der Bergpredigt beschreibt. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Pause, 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 Pause. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für eure Verfolger, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus ruft das in eine Welt hinein, die hasst. Und er sagt das in eine Welt, die auf Vergeltung aus ist. Jesus sagt das, liebet eure Feinde zu denen, die maximal dem Nächsten gegenüber freundlich und liebevoll sind. Und das ist ungewöhnlich. So provokativ ist auch übrigens seine Begründung. Warum sollte ich so handeln? Die Liebe soll nicht deswegen für die Feinde gelten, weil diese Armen nicht wissen, was in Wahrheit und Wahrheit gut und böse ist. Jesus geht es auch nicht um ein unerschütterliches Keep cool, Junge, wenn dir was Böses getan wird. Verliere ja nicht die Kontenance als Begründung. Jesus begründet seine Feindesliebe auch nicht mit dem Menschenunwürdigen, das man anderen antut. Nein, lass das, das kann ich nicht tun, das ist menschenunwürdig. Und Jesus denkt auch nicht daran, die Vergeltung Gott zu überlassen, wie wir es aus dem Alten Testament öfter mal können. Das alles ist nicht seine Begründung. Jesus begründet sein Gebot einzig und allein mit der Güte Gottes. Und wie zeigt sich die Güte Gottes? Die Güte Gottes zeigt sich darin, dass er seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Ich hoffe, du bist noch bei deinem Feind jetzt. Über diesem Feind lässt es Gott in seiner Güte regnen. Und da du und du und du, ihr alle, nach Gottes Vorbild geschaffen bist und seid, sollst du es Gott nachahmen. Das geht bis hin zu der Forderung aus dem Buch Levitikus, wo es heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, bin Gott und ich bin heilig. Es kommt also nicht von ungefähr, dass der Gedanke der Nachahmung, mach's wie er, Gottes, die eigentliche Motivation zur Feindesliebe ist. Sei gütig. Es heißt in diesem Text, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Vergleich diese Worte Jesu mit dem Üblichen und Normalen. Du merkst schnell, wie Jesus das Gewohnte, das Normale, total auf den Kopf stellt. Nochmals das Normale. Liebe den, der dich liebt und hasse deinen Feind, aber mit Maßen. Heißt es bei Juden und Griechen. Liebe auch deinen Feind, sagt Jesus. Denn was ist schon Besonderes, wenn du nur den liebst, der dich liebt? Gib dem, der dir gibt und gib nur dem Guten, heißt es bei Juden und Griechen und bei allen anderen auch. Gib jedem, der dich bittet Und lass dir ruhig etwas wegnehmen, sagt Jesus. Denn was ist das Besondere, wenn du nur dem gibst, der dir gibt? Findet ihr das eigentlich nicht provokativ? Ich schon. Dass sich Jesus damit gegen alles damals Bekannte stellt, ist uns jetzt hoffentlich klar geworden als Erster. Das ist wirklich eine Besonderheit des Christentums, unseres Glaubens. Und es kann keinen wundern, Geschwister, wenn Jesus im Laufe der letzten 2000 Jahre dafür immer wieder einerseits bewundert wurde, aber genauso auf der anderen Seite so viele Leute darüber den Kopf geschüttelt haben, weil es Meilen weg ist von dem, was möglich erscheint. Jesus ist anders. Er lässt sein Leben für seine Feinde. Also, worum geht es gegenüber dem Feind? Hast du einen von denen gerade vor deinem inneren Auge? Hast ihn jetzt? Dann tu ihm Gutes und segne ihn und bete für ihn. Damit Lessing, wenn er noch leben würde, sagen könnte, ich hab's beobachtet. Die Anstößigkeit und die Provokation Jesu im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist ja bekanntlich die Provokation in diesem bekannten Gleichnis, dass die Hilfsbereitschaft keinen Unterschied machen darf zwischen Freund und Feind. Und der Samaritaner ist eigentlich, was heißt eigentlich? Nein, der ist ein Feind. Gehört nicht zum Volk. Der Nächste, also den Jesus mit dem Liebesgebot im Auge hat, ist immer der Mensch, dem ich gerade begegne, ohne jede Ausnahme. Weil Gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Weil Gott Güte ist. Guckst mal morgen beim Einkaufen oder übermorgen oder wem auch immer du als Nächstes begegnet, der dir super unfreundlich ist. Den meint Jesus jetzt, den meint er. Übrigens, eine solche Liebe, die muss natürlich einem geschenkt werden, ja. Aber eine solche Liebe muss auch gelernt und eingeübt werden. Wo macht man das? Das zeigt die Geschichte der ersten Gemeinden überdeutlich. Paulus ermahnt die Christen einander, was? Zu lieben, einander anzunehmen, einander zurechtzuweisen, einander die Lasten zu tragen, einander zu trösten. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde sofort machen. Die Gemeinde ist der Ort, in der die christliche Liebe gelernt werden muss. Und wenn er in der Gemeinde gelernt worden ist, dann hat es gegebenenfalls auch eine Chance, außerhalb der Gemeinde eingeübt und gelernt zu werden und die Kraft der Liebe zu erfahren. Im besten Fall. Jesus ist der Erste gewesen, der zu der Überzeugung kam, die Nächstenliebe muss als Feindesliebe verstanden werden. Das heißt natürlich dann irgendwie in der Logik, eigentlich hast du gar keinen Feind mehr. Ich komme zum Schluss und versuche das nochmal kurz zu skizzieren, worum es mir heute ging. Stufe 1, den Freund lieben, den Feind hassen. Auch das Gebot der Nächstenliebe bleibt auf dieser Stufe, zumindest solange der Nächste, der Angehörige sozusagen nur der eigenen Gruppe und der eigenen Clique des eigenen Volkes ist. Auf dieser Stufe gilt im besten Fall, verhalte dich dem anderen gegenüber so, wie du vor ihm behandelt werden möchtest. Zweite Stufe. Böses nicht mit Bösem vergelten. Jesus rät auch dem Feind, auf angemessene Vergeltung zu verzichten. Vielleicht kann man dadurch den Feind zu einem Freund machen. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden, das kann man übrigens auch auf das Jahr 2000, das klang schon an in deinen Worten zu Beginn, Wolfgang, mit den politischen Diskussionen. Als Abraham Lincoln, 19. Jahrhundert, für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten kandidierte, gab es einen Mann, der Lincoln hasste. Dieser reiste durchs Land, blöd, gell, heute war das gar nicht mehr nötig, heute kannst du das alles über Social Media machen, aber damals war es echt noch anstrengend, den Hass auch zum Ausdruck zu bringen. Heute reicht da ein Knopfdruck für Hass. Damals musstest du dich echt noch aufs Pferd setzen und gucken, wie du zu denen kommst. Also, dieser reiste durchs Land und sagte sehr gemeine und böse Dinge über Lincoln. Abraham Lincoln war sich all der Worte bewusst, die dieser Mann über ihn sprach. Der Name des Mannes war Stanton. Schließlich wurde Abraham Lincoln zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Und dann kam der Tag, an dem er sein Kabinett auswählen musste. Cool. Und ihr wisst, was Abraham Lincoln tat, als er begann, sein Kabinett auszuwählen. Er sah sich im Land um und beschloss, einen Mann namens Stanton als seinen Kriegsminister auszuwählen. Abraham Lincolns Berater sahen zu ihm hinüber und sagten, bist du verrückt? Weißt du, was dieser Mann über dich gesagt hat? Abraham Lincoln sagte, ja, ich habe seine Worte gelesen und davon gehört. Aber nachdem ich das ganze Land betrachtet habe, stellte ich fest, dass er der beste Mann für diesen Job ist. Die zweite Stufe, Böses nicht mit Bösem vergelten. Ich finde es Wahnsinn. Stufe 3, den Feind lieben. Mit allen Konsequenzen. Ich finde es so herausfordernd, so markant und so provozierend. Das Christentum hat aufs Ganze gesehen, wie vermutlich auch ich und du, selten über die zweite Stufe hinausgekommen und vermutlich sind wir allzu oft auf die erste Stufe zurückgefallen. Martin Luther King ist für Stufe 3 ein sehr gutes Beispiel. Am 7. März 1961 hielt er in der Central Methodist Church in Detroit eine eindrückliche Predigt über Liebe deine Feinde. Und dabei spricht er seine Feinde in dieser Predigt direkt an. Und hoffentlich spürst du jetzt in diesen Worten, ich habe ein paar von ihm mitgebracht, hoffentlich spürst du darin den Geist Jesu Christi. Tut mit uns, was ihr wollt. Und wir werden euch trotzdem lieben. Und so steckt uns ins Gefängnis und wir gehen mit demütigem Lächeln im Gesicht und lieben euch immer noch. Bombardiert unsere Häuser und bedroht unsere Kinder und wir werden euch trotzdem lieben. Schickt eure Propaganda-Agenten durchs Land und lasst es so aussehen, als seien wir moralisch, kulturell und sonst nicht für die Integration geeignet. Und wir werden dich trotzdem lieben. Schickt eure vermummten Gestalten und Gewalttäter in unsere Gemeinden in den Mitternachtsstunden. Zieht uns auf irgendeine Straßenecke hinaus. Schlagt uns und lasst uns halbtot zurück und wir werden euch trotzdem lieben. Aber seid versichert, dass wir euch, ja in der Tat, durch unsere Fähigkeit zu lieben, ermüden werden. Ja, und eines Tages werden wir unsere Freiheit gewinnen, aber nicht nur für uns selbst. Wir werden dein Herz und Gewissen so sehr ansprechen, dass wir dich dabei gewinnen werden. Ja, Herr, sagt er. Ja, Herr. Ich frage mich, wenn ich solche Texte lese und mir solche Situationen vor Augen führe oder an diese eine Person denke, wo ich am Anfang kurz gesprochen habe, dass ich daran gescheitert bin. Wie kann ein Weg der Ausrichtung an diesem provokativen Jesus für uns heute aussehen? Das frage ich mich. Und ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte und nach dieser Geschichte in diesem Lied, das wir miteinander singen, eine Antwort andeuten, wie diese Richtung, wenn man die einschlagen will, in seinem Gehorsam, in seinem Herrn gegenüber, was man dabei hilft. Die Geschichte stammt aus dem 3. Jahrhundert vor den Wüstenvätern, dem Wüstenvater Antonius. Es kamen Brüder zum Vater Antonius, das war eine geistliche Respektsperson. Es kamen Brüder zum Vater Antonius und sagten zu ihm, sag uns ein Wort, wie wir gerettet werden können. Und da sagte der Alte zu ihnen, ihr habt doch die Schrift gehört, das ist gut für euch. Da sagten sie, aber wir wollen auch von dir etwas hören, Vater. Da sprach der Alte zu ihnen, das Evangelium sagt, wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Sagen sie zu ihm, das können wir nicht. Sagte der Alte zu ihnen,
wenn ihr schon die andere Wange nicht hinhalten könnt, dann nehmt wenigstens den einen Schlag hin. Sagen sie zu ihm, auch das können wir nicht. Sagte der Alte, wenn ihr nicht einmal das könnt, dann schlagt wenigstens nicht zurück. Da sprachen sie, auch das können wir nicht. Da sagte der Alte zu seinem Schüler, mach ihnen ein Breilein, sie sind schwächlich. Und zu den Brüdern sagte er, wenn ihr das nicht könnt und jenes nicht wollt, was soll ich dann für euch tun? Es braucht Gebete. Amen.